Danke, Jesus, dass du da bist. Und ich will dir danken für dein Wort und die Vollkommenheit deines Wortes, dass es stimmig ist und logisch und richtig. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mir hilfst und dass du durch mich redest und dass du uns Offenbarung gibst über dein Wort. Dass du meine Gedanken lenkst. Bring meine Gedanken unter deinem Gehorsam, Jesus. Und ich bitte dich, dass du heute Nachmittag ein gutes Werk tust hier unter uns. Danke, Heiliger Geist, du bist unser Lehrer. Und wir vertrauen auf dich, wir geben dir jetzt unsere Herzen und wir vertrauen darauf, dass wir hören können, wie Jünger hören. Amen. Ja, das Thema ist für mich persönlich eng damit verbunden. Sachen in den letzten 2 Jahren ungefähr bewegt zu haben, bei mir selber gesehen zu haben, erkannt zu haben. Und ich denke, dass es der Teil oder dieses kleine Segment von Offenbarung wirklich nur der ganz kleine Teil ist, was es mit dem Thema insgesamt auf sich hat. Aber besser ein kleiner Teil als gar keiner. Aber das ist also bei dem Thema, da fühle ich mich immer so wie die Jünger, die 5000 Mann satt machen sollten mit ihren 2 kleinen Fischen und ihren 5 Broten. Und ich hoffe oft sehr, dass Gott uns Gnade schenkt heute und dass wir da etwas davon sehen können und mitnehmen können und dass das in uns etwas Gutes hervorbringt. Ja, die 2 Bäume im Paradies, Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis. Diese 2 Bäume stehen für 2 verschiedene Arten von Christsein-Leben. 2 grundsätzlich verschiedene Charaktere. Und wir wollen uns verschiedene Menschen anschauen im Wort, von denen uns berichtet wird, die den einen oder den anderen Baum auch repräsentieren. Und anhand dessen, was in den Leben der Menschen geschah, auch davon lernen. Zunächst einmal empfinde ich das als sehr erstaunlich, dass Gott diesen Baum der Erkenntnis im Garten Eden gestellt hat, weil es damit dem Menschen die absolute und tatsächliche Freiheit gegeben hat, sich zu entscheiden. Und es gab die reale Möglichkeit, Gott ungehorsam zu sein. Das ist etwas, gibt uns einen Blick auf die Größe Gottes und dass er Menschen geschaffen hat zu seinem Bild und dass er gerne wollte, dass diese Menschen aus freien Stücken ihn lieben. Wie er uns auch liebt aus seiner Entscheidung heraus und nicht, weil wir gut sind oder irgendwas Gutes tun. Also diesen Baum hat es schon von daher gebraucht, damit es überhaupt auch die Möglichkeit gab für die Menschen, sich gegen Gott zu entscheiden, was sie auch getan haben. Überhaupt ungehorsam sein zu können. Daran sehen wir, dass der Herr echte Freiheit gibt und sehen etwas von der Größe Gottes. Ich lese uns nur noch mal diese 2 Verse aus 1. Mose 2,15. Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Dann gehen wir zu 1. Mose 3, ab 1. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Also hier sehen wir etwas über die Strategie unseres Feindes. Gott hat gesagt, von allen Bäumen dürft ihr essen. Und die Schlange kommt, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen dürft ihr nicht essen? Das ist typisch für unseren Feind. Gott hat gesagt, von allen Bäumen dürft ihr essen. Und die Schlange sagt, ist Gott wirklich so schlimm, dass ihr von allen Bäumen nicht essen dürft? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der an der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Also es gibt darüber Offenbarung und Lehre, dass es überhaupt dazu kam, dass die Schlange in den Garten kommen konnte und dass sie auch ein Gespräch führt mit der Eva. Das hat alles was damit zu tun, dass Adam seine Pflichten hier versäumt hat. Dass Adam passiv war. Adam hatte ja den Auftrag, den Garten zu bebauen, zu bewahren, darüber zu herrschen. Und deshalb wäre es seine Aufgabe gewesen, dass die Schlange gar nicht erst in den Garten kommt. Und spätestens in dem Moment, wo die Schlange anfängt zu reden, hätte Adam antworten müssen, was er nicht tat. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von der Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr. Und er aß. Also das ist die Strategie des Feindes. Das Muster ist immer, sollte Gott gesagt haben. Und dann, was wir auch schon hatten in diesen Tagen, keineswegs werdet ihr sterben. Gott will bloß nicht, dass ihr so seid wie er. Gott ist ein grausamer Despot und der will nicht, dass es euch so gut geht wie ihm. Er hat euch schon versorgt, aber dass ihr das Volle und Ganze erreicht, das will Gott eigentlich gar nicht. Das ist die Strategie des Feindes. Wenn er es schafft, in uns zu unterhöhlen, dass wir Gott wirklich Gutes zutrauen und alles von ihm erwarten und uns seiner Liebe und seiner Annahme sicher sind. Wenn ihm das gelingt, dann ist unser Glaubensfundament unterhöhlt. Das ist immer die Strategie des Feindes, in uns in Frage zu stellen, wie Gott ist. Keineswegs werdet ihr sterben. Gott will bloß nicht, dass ihr seid wie er. Er gönnt euch das Gute nicht. Und deshalb hat er euch das verboten. Und ich bin eigentlich euer Freund und ich sage euch jetzt mal die Wahrheit. Das ist seine Strategie, die leider funktioniert hat. Also haben wir zwei Bäume, Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und den Baum des Lebens. Und letzten Endes beeinflussen diese beiden Bäume den gesamten Verlauf der Menschheit. Oder man kann es auch als zwei Abstammungslinien sehen oder Stammbäume. Ja, Gott hat gesagt, an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Gott hat nicht gesagt, wenn ihr von dem Baum esst, werde ich euch töten. Sondern Gott hat gesagt, ihr werdet sterben. Und der Grund für ihren geistlichen Tod war, dass sie von dem Baum aßen. Und die Erkenntnis von Gut und Böse war der Grund ihres Todes. Und das finden wir im Neuen Testament. Da gibt es eine Schriftstelle, 1. Korinther 15. Ich hoffe, dass sich uns das aufschließt, dass mir das gelingt zu erklären. Also 1. Korinther 15, 56. In der Elberfelder steht, der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Ich lese nochmal dasselbe aus der Übersetzung der NGÜ. Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Dann schauen wir noch zwei Schriftstellen dazu, dass das Bild noch runter wird. Römer 4, 15, Da steht, das Gesetz bewirkt Zorn, wo aber kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Und die dritte Stelle, Römer 5, 13. Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt, Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Also zusammenfassend aus diesen drei Schriftstellen. Durch das Gesetz wird Sünde als Sünde definiert. Wenn es kein Gesetz gibt, dann ist nicht definiert, was Sünde ist. Deshalb steht hier, dass die Sünde ihre Macht erlangt aus dem Gesetz. Gutes und Böses wird durch das Gesetz offenbar. Und diese Erkenntnis tötet uns. Oder anders ausgedrückt, durch das Gesetz erhält die Sünde ihre Kraft oder ihre Macht. Und die Wirkung vom Gesetz ist hier in den drei Schriftstellen damit beschrieben, oder kann man umschreiben, dass es unser Verderben oder unsere Verurteilung bewirkt. Der gesamte Kontext, alles, was Paulus im Römerbrief über das Gesetz und über Gnade schreibt. Das Gesetz ist gegeben, dass Sünde Sünde ist, als solche definiert ist. Damit zur Folge, wie das auch im Wort Gottes steht, dass jeder, der nicht das volle Gesetz erfüllt, damit schuldig ist und verurteilt ist. Übertragen, noch einfacher ausgedrückt, es ist in unserer Straßenverkehrsordnung festgelegt, dass wir innerhalb der Ortschaft 50 km/h fahren dürfen. Durch dieses Gesetz ist jemand ein Übertreter, wenn er 60 km/h fährt, was wir natürlich als Kinder Gottes nie tun würden. Aufgrund dieses Gesetzes in der StVO ist jetzt 60 Fahren innerhalb der Ortschaft falsch und wird geahndet. Und da bekommt man so Fotos, so schwarz-weiß verkrieselte Fotos. Wenn es dieses Gesetz nicht gäbe, dann wäre niemand schuldig, der mit 60 durch die Ortschaft fährt. Also ich denke, dass wir das soweit verstehen. Und so wirkt also das Gesetz entweder, weil wir erkennen, wir können es nicht halten und kein Mensch ist in der Lage, es zu halten. Der Hebräerbrief ging das sehr gut heraus, dass niemand nach dem Gesetz wirklich gerecht werden konnte. Deshalb brauchte es eben das vollkommene Opfer von Jesus und das Blut von Böcken und Stieren reichte nicht. Oder die andere Variante, angenommen es gäbe jemand, der wäre in der Lage, vollkommen nach dem Gesetz zu leben, wo käme dann seine Gerechtigkeit her? Aus ihm selbst. Und somit bringt der Baum der Erkenntnis immer den Tod. Entweder wir sind nicht in der Lage, 100% zu leben, damit sind wir verurteilt, weil wir eben 60 fahren statt 50. Und wenn es wir in der Lage wären, was kein Mensch ist, dann käme die Gerechtigkeit aus uns selbst und damit ist es Selbstgerechtigkeit und aus der Sicht Gottes genauso verwerflich. Die Reaktion oder was danach geschah, als Adam und Eva da von außen waren, dass sie plötzlich feststellten, dass sie nackt waren. Das ist dann 1. Mose 3, 7. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Also die erste Frucht vom Baum der Erkenntnis war Ich-Bezogenheit. Bis dahin schauten sie nur auf den Herrn. Und Gott hatte bis dahin mit ihnen wunderbare Gemeinschaft. Wenn wir das lesen, dass Gott in den Garten ging, in der Kühle des Abends, und Adam rief, wo bist du? Und Gott ja wusste, wo Adam war. Adam hat sich versteckt, hat zum ersten Mal erlebt, was ein schlechtes Gewissen ist. Und dieser Ruf, Adam, wo bist du? Da war ja nicht, dass Gott Informationen gebraucht hätte, wo er Adam findet, sondern das war dieser Schrei aus seinem Herz. Adam, wo bist du hingekommen? Was ist jetzt passiert? Jetzt ist hier unsere ultimative Vollkommenheit und Einheit zerstört. Bis dahin hatten sie mit Gott absolute Gemeinschaft und Reinheit und Einheit und es war unausdrücklich wunderbar und herrlich. Und die erste Frucht von diesem Baum zu essen war, Ich-Bezogenheit oder auf sich selbst zu schauen. Und in dem auf sich selbst schauen waren sie nun gezwungen, nach den neu gewonnenen Maßstäben sich auch zu messen. Mit der Feststellung, dass es nicht reicht. Dass sie nie in der Lage wären, aus sich selbst heraus so zu leben, wie es richtig ist. Und das ist eine der effektiven Ablenkungen, vom Baum des Lebens zu leben, indem wir uns konzentrieren und schauen auf uns selbst. Selbstanalyse, uns selber betrachten, viel Zeit damit zu bringen, wo es bei uns selber fehlt, was bei uns nicht richtig ist, was bei uns noch nicht stimmt, wo in uns noch Dinge nicht in Ordnung sein könnten, wo in uns noch Sachen falsch sind. Das Schauen auf sich selber ist eine Spirale, die nach unten dreht und hat etwas damit zu tun, dass man sich ernährt vom Baum der Erkenntnis. Dann wollen wir aufschlagen 2. Korinther 3. Christiane, kannst du mal ein bisschen Wasser besorgen? 2. Korinther 3, Vers 7. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben, in Herrlichkeit geschah, sodass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Nochmal aus der Übersetzung der NGÜ. Nun wurde Gottes Herrlichkeit, der schon bei dem Dienst sichtbar, dessen Gesetzestext in Stein gemeißelt war und der zum Tod führte. Also das bezieht sich konkret darauf, dass Mose auf dem Berg war und die Gesetze empfing vom Herrn und in Stein gemeißelt hat. Und das Neue Testament bezeichnet diesen Dienst als einen Dienst des Todes. 2. Korinther 3, ab 7. Dessen Gesetzestext in Stein gemeißelt war und der zum Tod führte. Die Israeliten konnten Mose nicht direkt anschauen, so sehr blendete sie die Herrlichkeit, die von seinem Gesicht ausstrahlte. Und dabei war es doch ein Glanz, der wieder verging. Muss ich dann bei dem Dienst, der vom Geist Gottes bestimmt ist, Gottes Herrlichkeit nicht in noch viel größerem Maß zeigen, wenn schon der Dienst, der zur Verurteilung führte, von Herrlichkeit erfüllt war, dann ist der Dienst, der zum Freispruch führt, noch unvergleichlich viel herrlicher. Hier haben wir dieses Gegenüber, alter Bund, neuer Bund. Gesetz in Stein und Gesetz auf unsere Herzen geschrieben. Oder die Schriftstelle, die wir kennen, wo es von steinernen Herzen die Rede gibt, die Gott wegnehmen will und uns fleischerne Herzen geben will. Das Gesetz in Stein kommt von außen heran und verlangt, von außen richtig zu sein. Das Gesetz des Geistes kommt von innen in uns und bringt in uns hervor, das Richtige zu wollen. Das Gesetz, was von außen herankommt, der Dienst des Todes, verbietet uns Dinge, wo unsere alte Natur die aber will. Und deshalb gibt es immer diesen Widerstreit, dass wir in unserer alten Natur Wünsche haben, wo wir wissen, dass das Gesetz diese Wünsche verbietet. Der Dienst des Geistes ist, unsere Wünsche zu ändern, dass wir von vornherein das Verkehrte nicht mehr wollen. Das ist einer der großen Unterschiede. Also das Gesetz hat den Dienst zum Tod oder zur Verurteilung oder zur Verdammnis. Und allgemein denken viele Christen in diesen Kategorien Altes Testament Gesetz, Neues Testament Gnade. Und ich denke, das ist nicht ganz exakt, das ist nicht völlig falsch. Aber wir haben im Alten Testament Beispiele, die absolut aus Gnade gelebt haben. Abraham zum Beispiel wird als jemand genannt, der gerecht war aufgrund seines Glaubens. Und David, wissen wir auch, hat doch auf massive Art und Weise das Gesetz gebrochen und wird als Beispiel genommen, prophetischer Hinweis auf Jesus. Und ich glaube, besser ist das unterschieden, dass der alte Bund oder das alte Testament ist der Buchstabe und das neue Testament oder der neue Bund ist Geist. Buchstabe und Geist. Und wenn unser Herz im alten Bund lebt, im Bild gesprochen, dann kann alles, auch was wir im Neuen Testament lesen, für uns zum Gesetz werden. Und das kann alles auf uns todbringend wirken. Ich habe hier einen Merksatz aufgeschrieben, wir werden nicht geistlicher durch das Befolgen auch neutestamentlicher Aussagen, sondern indem Jesus Christus in uns mehr Gestalt annimmt. Das ist das, was uns heiligt. Christus in uns. Und es ist tatsächlich so, dass die Werke Satans häufig mit dem Buchstabe des Gesetzes übereinstimmen. 2. Korinther 3, Vers 6, eine weitere Schriftstelle, der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und dann können wir das auf verschiedene Bereiche anwenden. Das Lesen in der Bibel. Wenn wir das mit dem Geist Gottes tun, dann wird das Lesen im Wort uns erfreuen, ermutigen, korrigieren, überführen. Und letzten Endes wird es uns immer mehr und mehr zu Jesus führen und zu Jesus bringen. Und das Lesen ohne den Heiligen Geist ergibt ein Anwachsen von Erkenntnis über Gut und Böse mit dem Ergebnis, dass in uns Tod einzieht und Menschen, die vom Baum der Erkenntnis her leben, irgendwann auch in die Phase kommen, anderen um sich herum abzuverlangen, genauso leben zu müssen, mit dem Ergebnis, dass auch dort geistlicher Tod einzieht. Auch Satan kann Menschen mit einem ichbezogenen und betrügerischen Herzen der äußeren Form nach verändern. Das ist das, was Religion zu tun vermag. Religion kann Menschen in der äußeren Form und Haltung verändern. Aber Jesus ändert unsere Herzen und bringt die Frucht des Geistes in uns hervor. 1. Samuel 16 steht es geschrieben, dass der Mensch das sieht, was äußerlich ist, aber dass der Herr nicht auf das sieht, auf was Menschen schauen, sondern dass der Herr auf das Herz schaut. Also wir wissen das aus Johannes 3, dass Jesus sagt, dass nur der Mensch ins Reich Gottes kommen kann, der von Neuem geboren wird. Es braucht eben diese geistliche Geburt, weil in dem Moment, wo Adam und Eva von diesem Baum aßen, ihr geistlicher Tod eintrat. Es war nicht so, dass sie auch körperlich tot umfielen, aber ihr geistlicher Tod trat ein in dem Moment, als sie von dieser Frucht aßen. Und deshalb kann eben ein Mensch nur in das Reich Gottes kommen, wenn er von Neuem geboren wird. Und dann ist es so, dass Gott sofort danach beginnt, in uns Licht und Finsternis zu trennen. Und wir da versuchen widerstehen müssen, dass wir ihm diese Arbeit abnehmen. Sondern dass er in uns das tut. Dass wir nicht nach dem Muster, nach dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, das in uns selber bewerkstelligen wollen. Oder einfacher ausgedrückt, mit unserer Kraft versuchen, uns selber besser zu machen. Besonders an den Stellen, wo wir uns kennen und wo uns selber unsere negativen Eigenschaften nerven und ärgern und niederziehen. Und das ist ein Leben vom Baum der Erkenntnis her, mit unseren eigenen Kräften gegen unsere eigenen unguten Charaktereigenschaften vorzugehen, ohne die Kraft des Geistes Gottes. Das Einzige, was da rauskommt, ist der Tod. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir alle tot umfallen, aber da setzt der geistliche Tod ein. Da wir so einen schönen Clipart haben, denke ich, kann ich den auch benutzen. Dankeschön. Also ich habe hier eine Gegenüberstellung aufgelistet, dass uns das noch mehr verdeutlicht. Also ich würde hier abkürzen Baum der Erkenntnis und der Baum des Lebens. Und zwischen den beiden tobt der Kampf. So. Also, wir können hier auflisten das Gesetz. Und wir können hier dagegen stellen die Gnade. Vielleicht noch als Nachtrag zu dem Thema Gesetz und Gnade. Es gibt eine Schriftstelle, ich weiß jetzt nicht, wo die steht, wo Gott sagt, dass er alle, die gesamte Menschheit, unter den Ungehorsamen eingeschlossen hat, um sich aller zu erbarmen. Die letztendliche Absicht, dass Gott das Gesetz gegeben hat, was zur Folge hat, dass niemand besteht, war vom Herrn schon immer, allen gnädig sein zu können. Dann kommt auf diese Seite Fleisch, Geist. Dann, das finde ich eine sehr gute Sache, hier haben wir unsere Anstrengungen. Stifte schreiben nicht, warum man nach oben hält. Und mit der Anstrengung ist eng verbunden Ergebnisse. Dass wir gerne Ergebnisse erreichen wollen. Und dem steht gegenüber Frucht. Und das hatte ich schon in mehreren Predigten erwähnt. Ein Apfelbaum bringt Äpfel hervor und er strengt sich da nicht dabei an. Er bringt die Frucht. Es wachsen Äpfel. Frucht ist nicht zu verwechseln mit Gaben. Frucht ist etwas, was wächst. Das kommt nicht in einem Augenblick. Frucht kommt nicht durch Handauflegung. Gaben kommen durch Handauflegung. Nicht nur, aber auch. Frucht kommt nicht durch Handauflegung. Frucht wächst. Dann können wir hier anführen die Ich-Bezogenheit. Und Christus bezogen. Wir schauen nicht mehr auf uns selbst. Wir schauen nicht mehr auf unser Versagen, wir schauen auf Jesus. Hier steht der Tod, ganz klar, hier steht das Leben. Vom Baum der Erkenntnis herkommend sind Veränderungen, wenn es sie überhaupt gibt, rein äußerlich. Menschen, die vom Baum der Erkenntnis her leben, legen großen Wert, dass die äußere Form stimmt, dass die Ordnung im Gottesdienst gewahrt bleibt. Das Äußere muss stimmen. Da werden Dinge ganz wichtig. Da dürfen Frauen nur noch Röcke anziehen, nur noch lange Haare, Kopftuch, getrennt sitzen. Das alles kommt von dieser Richtung her. Äußerliche Dinge sind ganz, ganz wichtig. Es gibt Gemeinden, da ist die falsche Kleidung einer Frau dramatischer, als das vielleicht im Privatleben ein massiver Ehebruch geschieht. Es gibt Gemeinden, wo das geahndet wird und es kein Mensch interessiert, dass in der Familie vielleicht ein Kind geprügelt wird daraus da rein. Interessiert niemand. Aber im Gottesdienst, wenn der Rock nicht dran ist. Das ist ein krasses Beispiel, aber das hat etwas mit dem Wesen des Baumes der Erkenntnis zu tun. Äußere Veränderungen, wenn überhaupt, dann äußerlich. Und auf der Seite steht hier die Herzensveränderung. Auf dieser Seite ist es ein Leben aus Furcht. Leben aus Furcht. Wie fühlen wir uns, wenn wir anfangen wollen mit Beten, wenn wir Gott gegenübertreten, wir kommen zur Versammlung, der Lobpreis beginnt, ist uns da mulmig zumute, Gott zu begegnen, Leben aus Furcht, dem gegenüber steht ein Leben aus Glauben. Auf dieser Seite können wir anführen, Jesus nachahmen. Und hier können wir aufschreiben, dass Christus in uns Gestalt annimmt. Dann haben wir auf der Seite vom Baum der Erkenntnis, kennen ja alle diese Begebenheit, dass das Volk in der Schrift auf die Idee kam, einen Turm zu bauen, dass sie sich nicht zerstreuen und der Turm wohl mächtig gewaltig gewesen sein muss, dieser Turm von Babel. Und dass das Ergebnis dieses Turmbaus Verwirrung war. Und deshalb schreibe ich hier mal, das erkläre ich aber noch näher. Also versammeln um den Turm mit dem Ergebnis Verwirrung. Und demgegenüber steht um ihn versammeln. Mit dem Ergebnis Einheit. Dieser Turm kann Verschiedenes sein, ist also ein Symbol oder ein Bild. Dieser Turm kann sein eine ganz bestimmte Lehrmeinung, die das Zentrum wird in einer Gemeinde oder Konfession und alles muss um diese Lehrmeinung ein aufgebaut sein und sich dem fügen und dem anpassen und das ist dieses Versammeln um einen Turm. Und das Ergebnis ist Verwirrung und das um ihn, um Jesus versammeln, bringt in Einheit. Vom Baum der Erkenntnis herkommen, wirkt die Wahrheit, indem sie tötet. Auch Wahrheit kann ein Turm sein. Wenn die Wahrheit losgelöst ist von der Liebe Gottes, wenn die Wahrheit losgelöst ist von der Person Jesus. Unter diesem Aspekt führt Wahrheit immerhin zu Jesus. Vergessen wir nicht, dass Jesus von sich selber sagt, dass er die Wahrheit ist und damit ist die Wahrheit eine Person. Ist die Wahrheit eine abstrakte Sache? Dann wird diese Wahrheit zum Instrument, die den Tod hervorbringt. Die Wahrheit ist eine Person und dann unter dem Baum des Lebens wird uns die Wahrheit zu Jesus führen, auf ihn hinweisen und Leben hervorbringen. Dann hätten wir hier noch als Gegenüberstellung Ehrgeiz versus Hingabe. Und die ist sicher nicht vollständig, die Liste, Menschenfurcht, Gottesfurcht, Und dann können wir noch verschiedene Personen hier zuordnen. Schreibe ich mal hier oben rein. Esau. Jakob. Oder da wird es ganz, ganz deutlich. Saul. David. Also es lohnt sich, die Geschichte Sauls zu studieren, dass er nicht gehorsam war, der Prophet ihm verkündigt, dass er sein Königreich verliert, dass Gott es ihm weggerissen hat und Saul es nach dieser Information wichtig war und auch zu dem Prophet sagt, ja, aber komm und ehre mich jetzt vor dem Volk. Das gibt etwas über das Wesen Sauls, über seinen Charakter. Es ging den Saul um seinen Ruf, um sein Ansehen, um die äußeren Dinge. Saul und David. Wir können auch hier einordnen, Kain und Abel. Zwischen diesen beiden Bäumen tobt der Kampf. Und nun wissen wir aus dem Wort Gottes, dass eben jeder Baum Frucht und Samen nach seiner Art hervorbringt. Das hat Gott so festgelegt schon in 1. Mose 1. Die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art. Und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Das heißt, diese beiden Bäume bleiben für immer getrennt. Für immer. Es gibt zwischen diesen beiden Bäumen nie irgendeine Vereinbarkeit. Nie. Dann haben wir das auch in Lukas 6, Neuem Testament. Es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt, weder keinen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man nicht Feigen, auch liest man von einem Dornbusch keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Dann haben wir noch eine Schriftstelle, Galater 6, 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Ich hatte gesagt, diese beiden Bäume stehen für Abstammungslinien. Wir hatten das gehört, dass durch den Sündenfall die Sünde in den Samen des Menschen kam. Und dass damit der sündige Mensch Gestalt annahm. Und Adam und Eva bis zum heutigen Tag diese Frucht und diesen Samen weitergeben. Und das steht auch so im Neuen Testament, dass wir alle unter diesem Fluch, unter Sünde geboren sind, weil wir eben alle Nachkommen von Adam und Eva sind. Und deshalb hat Gott Jesus gegeben als seinen Samen, dass die Menschen wieder Leben haben sollten. Und dieser Lebenssamen kommt durch den Geist Gottes in uns. Und beide Samen pflanzen sich fort nach ihrer Art, wie wir auch aus der Bibel gehört haben. Und deshalb verkörpern auch die beiden Söhne von Adam und Eva diese verschiedenen Wesen. Dass Kain das Wesen der Schlange verkörpert hat und Abel das Wesen Christi. Und das können wir uns kurz anschauen. Und dieses Wesen von Kain haben wir alle geerbt oder mitbekommen durch unsere Geburt eben nach Adam und Eva. Keiner ist ja vor ihnen geboren von uns. Es betrifft ausnahmslos jeden Menschen, der eben seit Adam und Eva geboren wurde. Da können wir sehen, 1. Mose 4, Vers 2. Da lesen wir was von diesen beiden Söhnen. Und sie gebar noch einmal, und zwar seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Und Kain steht symbolisch, bildhaft für jemand mit einer irdischen Gesinnung. Und die Nachkommen Kains sind, wie ich sagte, alle, die nicht durch den Geist Gottes von Neuem geboren sind. Also jeder unerrettete Mensch ist ein Nachkomme Kains. Wir haben das ja in dem Bericht über den Sündenfall, dass Gott danach die Schlange verfluchte, dass Gott diesen Fluch aussprach über der Schlange, der sie ab dem Moment auf dem Boden kriechen musste und sich der Erde anpassen musste. Daraus können wir den Rückschluss ziehen, obwohl das nicht so besonders wichtig ist, dass die Schlange bis dahin eine andere Gestalt hatte. Deshalb ist die Darstellung in diesen Kinderbibeln aus meiner Sicht falsch, dass eine Schlange, wie wir heute die Schlange kennen, zu Eva sprach. Ich könnte mir vorstellen, weil ja der Feind auch als jemand bezeichnet wird, der sich als Engel des Lichts verkleidet, dass bis dahin die Schlange eine anmutige, sympathische Gestalt war. Erst ab dem Fluch von Gott war das so ein Tier, wie wir heute eine Schlange kennen, die auf dem Boden kriecht und sich der Erde anpasst. Also das steht für das Natürliche, für den Bereich des Natürlichen, für eine irdische Gesinnung, für ein auf das Diesseitige, ausschließlich auf das Diesseitige orientiert sein. Und dazu sagt die Schrift im 1. Korinther 2,14, ein natürlicher oder seelischer Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Kain als das Symbol für das Irdische, für das auf das diesseitig orientiert sein. Dasselbe haben wir bei Esau. Da habt ihr bestimmt alle schon eine Menge Predigt gehört über diese Aktion mit dem Linsengericht. Dahinter steht dieses, den Segen eines Erstgeborenen. Er war in den Augen Esaus so wenig wert, so wenig kostbar, dass es ihm kein Problem war, das zu verkaufen für ein Essen. Und das meint diese ganze Einstellung und Haltung, die wir auch heute finden in unserer Gesellschaft, mein Wohlergehen, ich jetzt sofort. Ich habe jetzt Hunger, hier riecht's gut, ich will jetzt essen, egal. Was mit dem Segen ist später, interessiert mich nicht. Ich muss jetzt an mich denken, ich jetzt hier. Wie es der eine heute auch schilderte, diese Ich-Bezogenheit. Also auch bei Esau kommt es ganz krass hervor, dass er für dieses jetzt schnell seine Wünsche zu erfüllen, alles verkauft hat. Das ist eine krasse Beleidigung Gottes. Und dann können wir noch eine Gegenüberstellung machen, was die Nachfahren Kains und die Nachfahren Abels unterscheidet voneinander. Kain und Abel. Als geistliche Sinnbilder. Die beten die Schöpfung an. Ich finde es sehr bezeichnend, dass wir immer mehr Gesetzgebung haben, immer mehr Grundtenor in der Politik unseres Landes ist Umweltschutz, Schutz der Natur. Es wird zu einem Götze. Die Nachkommen Kains beten die Schöpfung an. Zum Unterschied, dass die Nachkommen Abels den Schöpfer anbeten. Ich hatte schon gesagt, die Nachkommen Kains bewegen sich im Natürlichen. Und ihre Gesinnung ist aufs Natürliche ausgerichtet. Esau hatte Hunger, hat den ganzen Tag nichts gefangen auf dem Feld oder gejagt und verkaufte sein Segen für ein Essen. Bewegen sich im Natürlichen, die Nachkommen Abels bewegen sich im Übernatürlichen. Oder zunehmend im Übernatürlichen. Die Sichtweise oder das Herangehen kann man hier als seelisch bezeichnen. und hier geistlich. Die Nachkommen Kains schauen auf sich selbst. Und die Nachkommen Abels schauen auf den Herrn. In dieser Abstammungslinie ist der Mensch der Mittelpunkt des Universums. Der Mensch sitzt auf dem Thron und es darf nichts geben über den Mensch. Die ganze Philosophie des Humanismus ist so aufgebaut. Humanismus lehnt die Existenz irgendeines übernatürlichen oder übergeordneten Wesens über den Mensch kategorisch ab. Und deshalb ist der Mensch der Mittelpunkt des Universums. Und bei den Nachkommen ist es Gott, der auf dem Thron sitzt und am Mittelpunkt des Universums ist. Die Nachkommen Kains streben nach Einklang mit der Schöpfung. Das haben wir ja auch in unserer westlichen Gesellschaft in verschiedenen Auswüchsen, dass es da so Philosophien gibt, wie man eine Wohnung einräumt nach irgendwelchen Strömungen und Erdmagnetstrahlen und was es da auch alles gibt. Also ich bin da nicht sehr bewandert, aber es gibt da wohl eine Menge Dinge, im Einklang zu sein mit der Schöpfung. Im Einklang mit der Schöpfung und die Nachkommen Abels sind eins mit Jesus. Vor kurzem saß ich in einer Konferenz, da fing jemand an, darüber zu lehren, dass wir Christen ja hier einen Auftrag haben vom Herrn. Wir sind errettet, sind von neuem geboren und wir haben unsere Zukunft im Himmel. Und der Redner stellte die Frage, was ist der Sinn, warum wir nicht sofort in den Himmel gegangen sind? Warum sind wir dann noch hier? Weil wir hier einen Auftrag haben, so weit, so gut. Und dann lehrte er darüber, dass wir hier den Auftrag haben, die Schöpfung zu retten. Und das hat mich sehr erstaunt, weil die Bibel ja sich sehr klar ausdrückt, was mit der Schöpfung passiert. 1. 2. Petrusbrief, dass die Elemente im Brand aufgelöst werden und dass die Erde zusammengerollt wird wie ein kaltes Kleid. Und ich kann es absolut nicht sehen im Wort, dass wir beauftragt sind, die Schöpfung zu retten. Wir sind beauftragt, Menschen zu retten. Und die Bibel sagt sehr klar, dass Gott neue Himmel, eine neue Erde schafft. Dann können wir hier in dieser Abstammungslinie am Ende den Antichrist zuordnen. Und natürlich hier den wahren Christus. Und am Ende kommt aus diesen Samen das Tier, von dem die Offenbarung spricht. Und hier der verherrlichte Christus. Was es das an manchen Stellen so schwierig macht zu unterscheiden, ist, dass eben auch der Baum der Erkenntnis und alles, was damit zusammenhängt, frommes Vokabular benutzt. Der Antichrist wird sicher nicht damit auftreten, indem er versucht, weltweit die Christen zu überreden, zum Islam zu konvertieren. Das wird sehr viel subtiler sein. Und deshalb glaube ich, ist das Thema für uns auch in der Zukunft noch sehr viel wichtiger als heute, dass wir vom Baum des Lebens her leben, dass wir ein Leben im Geist führen, wie es Paulus sagt. Also noch einmal zusammengefasst, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, selbst das moralisch Gute vom Baum der Erkenntnis kann keine Erlösung bringen von dem Bösen. Selbst das moralisch Gute ist nur die andere Seite des Bösen. Es kann uns nicht oder kann niemand erlösen, auch das moralisch Gute nicht. Vielleicht wird es anhand von geschichtlichen Dingen etwas deutlicher. Das habe ich mir hier aus verschiedenen Quellen herausgearbeitet. Angenommen, wir hätten jetzt einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin, die verspricht, in wenigen Jahren sichere und gute Straßen, eine sichere und stabile Währung und dass jede Art von Arbeitslosigkeit behoben ist, dass es keine Arbeitslosigkeit mehr gibt, dass jeder arbeitsfähige Mensch in Deutschland in der Lage ist, einer Arbeit nachzugehen, von der er leben kann. Und dass es keine Inflation mehr gibt und dass perverse Dinge wie Pornografie, Homosexualität, solche Dinge bei Strafe verboten werden und abgeschafft werden. Und angenommen, dieser Bundeskanzler oder Kanzlerin würde diese Versprechen binnen von wenigen Jahren halten. Wer würde so jemand nicht folgen und demjenigen nicht zujubeln? Und das Tragische ist, dass wir das in unserer deutschen Geschichte genau das hatten. Adolf Hitler hat genau das versprochen und hat es weitestgehend gehalten. Adolf Hitler hat diese Sittenreinheit und moralisch gute Dinge per Gesetz verankert und durchgesetzt. Ich höre noch meinen Großvater reden, dass es einen Haufen Zeug, was es dann später gab, beim Adolf nicht gegeben hätte. Undenkbar, offene öffentliche Homosexualität, undenkbar. Ein Putin genießt dadurch sehr viel Macht in Russland, weil er zum Beispiel Homosexualität unter Strafe stellt und sagt, das ist pervers, das ist verboten. Das gibt ihm unheimlich viel Macht. Ja, das versprach Adolf Hitler. Er wurde wahrgenommen als einer, der gegen Zügellosigkeit und Perversion, die als Freiheit verkauft wurden, das kennen wir alles auch heute, die werde wie Reinheit und Sittenstrenge verkörpert. Da will ich uns mal ein paar Zitate lesen, die sind etwas schockierend. Und zwar von einem Dekan des Magdeburger Domes zur Zeit des Nationalsozialismus. Wer dieses unser Symbol verschmäht, also das bezieht sich, dieses Zitat bezieht sich auf die nationalsozialistischen Fahnen an einer Kirche in Magdeburg zur Hitlerzeit. Wer dieses unser Symbol verschmäht, verschmäht unser Deutschland. Die Hakenkreuzfahnen um den Altar strahlen Hoffnung aus. Hoffnung, dass der neue Tag endlich anbricht. Ein Zitat von einem anderen Pfarrer aus der Nazizeit in Deutschland, Pfarrer Siegfried Löffler. Hitler wurde in einer stockfinsteren Nacht in der Kirchengeschichte zu einem wundervollen Zeichen für unsere Zeit. Er wurde das Fenster unserer Generation, durch welches Licht auf die ganze Geschichte der Christenheit fiel. Durch ihn konnten wir den Erlöser in der Geschichte der Deutschen erkennen. Und der Pfarrer Julius Leuthäuser lehrte, Christus ist in der Gestalt von Adolf Hitler zu uns gekommen. Das klingt für uns extrem schockierend, weil wir auch den Ausgang des Ganzen kennen heute. Das wurde alles zu einer Zeit gesagt, wo man den Ausgang noch nicht kannte. Ich nenne das als ein Beispiel, um uns zu verdeutlichen, dass das rein moralisch Gute nicht reicht. Und die Kirche hatte dieses oberflächliche Verständnis von Erlösung und hat den Weg bereitet für ihn und für seine grenzenlose Macht. Und es zeigt, dass das Gute im Menschen uns niemals von dem Bösen im Menschen erlösen kann. Niemals. Es ist derselbe Baum und die Frucht ist immer der Tod. Und das können wir an dem Beispiel des Dritten Reiches, denke ich, sehr, sehr gut sehen. Und Jesus warnte vor Leuten, die ihn als Christus bekennen und trotzdem in die Irre führen. Also wir sehen das in der Kirchengeschichte, dass verschiedenste Päpste im Mittelalter die allerschlimmsten Gräueltaten vollbrachten. Und was uns betrifft, dass wir uns auch oft zu den sittenstrengsten und konservativsten doch eher hingezogen fühlen. Aber zur Zeit, wo Jesus lebte und wirkte und das Reich Gottes in so einer wunderbaren Art demonstrierte und aufrichtete, für jedermann sichtbar und in jedem Ort, wo er hinkam, waren danach Leute, die Krüppel waren, gesund. Dass in dieser Zeit, wo Jesus so wunderbar die Liebe Gottes und die Errettung und das Reich Gottes ausbreitete, Jesus genau von den Leuten ans Kreuz gebracht wurde, die sich für die Wächter von Sitte und Moral und ein ordentliches Leben hielten. Das ist bemerkenswert und es war für mich eine schockierende Erkenntnis, dass Jesus nicht von den Sündern ans Kreuz gebracht wurde, sondern die Schriftgelehrten und Pharisäer wollten das. Und Jesus ging ja so weit, das hat er ja so gesagt, dass die Dirnen und Sünder eher ins Reich Gottes eingehen werden, als die, übersetzt mit meinen Worten, die sich für gute Bürger mit hoher Moral halten. Da gibt es Zitate von Jesus aus Lukas 16, wo er am Gespräch ist mit den Schriftgelehrten. Da sagte er zu ihnen: Vor den Menschen erweckt ihr den Eindruck, ein gottgefälliges Leben zu führen, aber Gott kennt euer Herz. Was in den Augen der Menschen groß ist, ist Gott ein Gräuel. Das war Lukas 16, Vers 15. Also vielleicht nochmal zu den beiden Kain und Abel. Wir hatten gelesen, Kain war Ackerbauer, Kain verkörpert dieses auf das Diesseitige gerichtet und orientiert sein. Und das ist ein Ruf, den ich heute geben will, dass wir bei all dem, wo wir hier im Leben stehen, die Bibel sagt ja klar, wir sind nicht rausgenommen aus der Welt, sondern wir sind hier, unsere Orientierung und unser Wert und unsere Entscheidungen immer mehr und immer mehr beeinflusst sind von dem, was nicht sichtbar ist, von dem, was in Ewigkeit Bedeutung hat, von dem, was für immer wichtig sein wird, wenn die paar Lebensjahre hier schon Milliarden Jahre vorbei sind. Kain ist jemand, der auf das Diesige orientiert war. Dass Gott sein Opfer nicht annahm, war für mich viele Jahre unklar. Ich habe das viele Jahre nicht verstanden. Er hat auch schließlich ein Opfer gebracht. Und warum ist denn jetzt Gott so fies und nimmt das nicht an? Was soll er denn sonst machen? Und es ist so, dass Gott, als Adam und Eva gesündigt hatten und als Gott die Schlange verflucht hatte, hat Gott auch den Boden verflucht und hat gesagt, so von jetzt an wirst du mit Mühsal und mit Schweiß den Boden Erträge abbringen. Also gehe ich davon aus, dass im Garten Eden das Wachstum ganz anders ablief wie jetzt. Nicht wie mit unseren Zimmerpflanzen zu Hause. Oh, mal neue brauchen. Ich denke, das war alles eine ganz, ganz andere Liga, auch in der Natur. Gott hatte den Boden verflucht. Und Kain bringt jetzt ein Opfer, wo er Dinge nimmt zum Opfern, die von dem Boden kommen, den Gott verflucht hat. Übertragen war Kain der Meinung, dass Gott annehmen müsste und annehmen würde, was er mit seiner eigenen Hände Werk schafft. Dahinter steht diese Idee: Wenn ich mit meiner eigenen Kraft versuche, gut zu sein, dann muss Gott das irgendwie gefallen. Und das muss auch Gott irgendwie reichen. Oder der Gedanke, das Gute wird dann schon irgendwie das Böse aufwiegen. Und damit wieder, wie wir es schon hatten, eine Gerechtigkeit aus uns selber herauskommt, Selbstgerechtigkeit. Gutes tun, um unsere bösen Taten auszugleichen. Ich kann mich erinnern noch aus meiner Zeit im Großhandel, manche Großkunden von mir, die kriegten dann immer meistens in der Weihnachtszeit ein bisschen in den Weinerlichen und besannen sich dann, weil ich die Kunden auch zum Teil sehr gut kannte, über Jahre zusammengearbeitet haben. Und dann gab es manchmal bei so Leuten, die nichts glaubten, so Momente, wo sie den Drang hatten, irgendwas Gutes zu tun. Damit, falls es doch irgendwie sowas wie einen Gott gibt, man wenigstens so auf der Habenseite ein bisschen was stehen hat. Und dann haben die auch schon mal eine Summe abgedrückt. Und das war die Zeit, wo wir viele Hilfstransporter nach Rumänien fuhren. Und das fanden sie alle ganz super. Und da gab es schon hier und da mal eine stattliche Summe Geld. Aber das war diese Motivation, mit dem Guten das Böse aufwiegen. Und die Nachkommen Kains verteidigen sich, dass sie doch gute Menschen sind. Und dass sie doch nie jemand was Böses getan haben. Und auch immer regelmäßig in Gottesdienst gehen und auch ab und zu für Hilfswerke Geld spenden. Aber der Grund, warum Gott das Opfer nicht annahm, war, dass klar war, wie ein Opfer zu sein hat. Durch die gesamte Schrift hindurch muss bei einem Opfer, was Gott annehmen soll, Blut fließen. Und Kain war der Meinung, ich tue das so, wie ich das für richtig halte. Das steht dahinter, diese Haltung. Und deshalb hat Gott sein Opfer nicht angenommen. Im Gegensatz zu Abel, er opfert ein Tier, da floss Blut. Das ist auch ein Symbol als Opfer Christi hin. Schriftstelle dazu, Hebräer 9, 22. Da steht, alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Deshalb musste Jesus sterben und sein Blut vergießen, damit wir Vergebung erfahren. Wir würden niemals mit guten Taten unsere schlechten Dinge aufwiegen können oder Gerechtigkeit erlangen. Also die Art des Opfers ist der Auslöser des Konfliktes dieser beiden Abstammungslinien. Und zwischen den beiden geschah es in der Tat, dass Kain darüber zornig wurde. Und vielleicht wissen wir das auch so ein kleines bisschen von uns selber, dass die Gerechtigkeit, die so durch eigene Werke kommt, ist nicht sehr sicher. Und Kain erschlug seinen Bruder, weil er sah, dass Gott dessen Opfer annimmt. Und das ist bis heute so, dass die Nachkommen Kains sich ganz schnell bedroht fühlen von den Nachkommen Abels. Und das stellst du sehr schnell fest mit Christen, in Anführungszeichen, die in der Nachkommenslinie leben oder die vom Baum der Erkenntnis her leben. Religiöse Leute. Da wirst du sehr schnell feststellen, wie sie das reizt und ärgert, so eine Gerechtigkeit anziehen durften, ohne dafür was zu leisten. Was das für ein Ärgernis erregt. Was haben wir erlebt nach unserer Taufe damals, wie das auch Leuten, denen wir nichts davon erzählt hatten, obwohl wir nicht schweigen konnten, wir mussten davon erzählen, aber wie das automatisch Leute in Frage stellt und in Zorn gebracht hat, derselbe Zorn, der Kain ausgelebt hat, den Kain ausgelebt hat, am Ende Abel zu erschlagen. Die Nachkommen Kains fühlen sich schnell von den Nachkommen Abels bedroht, weil ihre Gerechtigkeit aus Werken auf ganz, ganz wackeligen Beinen steht und weil sie es nicht ertragen können, wenn diese Gerechtigkeit in Frage gestellt wird. An dem Beispiel von Paulus können wir sehen, Paulus war ja ein Schriftgelehrter, unterwiesen von Gamaliel, sehr eifrig darin, das steht an mehreren Stellen, dass er darin sehr, sehr gut war und dass er auch als Schüler von Gamaliel schon eine Persönlichkeit war in diesen Kreisen. Ein wichtiger Mann, ein Mann, dem man zugehört hat und der was zu sagen hatte. Und als Paulus noch Saulus hieß, war seine Reaktion auf die wahre Gemeinde Verfolgung. Und er fühlte sich darin absolut richtig, dass er sich sogar von der Regierung autorisieren ließ, mit Schriftstücken überall hinzureisen, wo es diese Jünger gab, die hießen noch gar nicht Christen zu der Zeit, die diese Gnade angenommen hatten. Das erregte den Zorn des Saulus und er fühlte sich absolut richtig und dass er im Auftrag Gottes handelt und das ausrottet mit Stumpf und Stiel und hat, wo er hinkommt, die Leute eingesperrt und in Gefängnisse gebracht. Und darin war er sehr eifrig. Und ich glaube, der Name Saulus hat unter den ersten Christen eine Gänsehaut hervorgerufen, schlimmer wie bei uns früher der Stasi. Weil er war sehr mächtig, bekannt, anerkannt und autorisiert mit Brief, Menschen, die Jesus nachfolgen oder die Jesus als Messias auch bezeichneten und glaubten, dass er der Messias ist, hinter Gitter zu bringen. Auch dieselbe Reaktion. Gerechtigkeit aus dem Gesetz wird zornig auf die Gerechtigkeit aus Gnade. Und er fühlte sich da sicher als jemand, der ein gutes Werk tut, was Gott gefällt, indem er die Gemeinde verfolgte. Könnt ihr das nachlesen, Apostelgeschichte, dass, wo er dann schon umgekehrt war, dass da noch an Orten so eine Angst vor ihm war, dass sie sich nicht sicher waren, Moment mal, da Paulus will ja herkommen, wir haben doch aber gehört, da hat die Leute alle eingesperrt und ist das wirklich wahr? Und da war noch großer Respekt. Diese Jünger, die plötzlich aus echter Gnade leben konnten und denen klar war, ich kann zu meiner Erlösung nichts leisten, gar nichts, waren für ihn die größte Bedrohung, waren eine Bedrohung für seine Selbstgerechtigkeit. Seine Selbstgerechtigkeit ist damit in sich zusammengefallen. Das Kreuz ist die ultimative Bedrohung für die Erkenntnis von Gut und Böse. Und deshalb verspricht uns Paulus, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Das ist eine Verheißung aus 2. Timotheus 3, Vers 12. Wir hatten bei uns kürzlich einen jungen Mann in der Gemeinde angestellt bei einem Arbeitgeber, der eine Tochtergesellschaft der Landeskirche ist. Hat zum Herrn gefunden, ist von neuem geboren worden und hat sich natürlich taufen lassen. Und zuerst sah es so aus, dass sein Arbeitgeber das irgendwie doch toleriert. Und dann gab es Gespräche auch, die Geschäftsleitung hat auch in dem Moment gewechselt und er musste dahin Gespräche führen und er wurde fristlos gekündigt, weil er sich hat taufen lassen. Und das war erstmal relativ schwierig, aber da er von neuem geboren war, hat Gott so stark gewirkt, er hatte binnen von wenigen Tagen eine andere Arbeit und das ist alles am Ende total super geworden. Aber ich erzähle das deshalb, weil ich in dem Vorgang registriert habe, aha, der Zorn ist noch da, Gott sei Dank. Es hätte mir schwer zu denken gegeben, wenn der Arbeitgeber das toleriert hätte und das plötzlich funktioniert hätte. Es sollte uns eine Warnung sein, darum sagt das Jesus mal auch an der Stelle, wehe, wenn alle Leute gut von euch reden, dann ist irgendwas verkehrt. Und am Ende, wo wir auch sahen, der ist hoch spezialisiert in seinem Bereich und hat also sofort bei einem wesentlich besseren Arbeitgeber Arbeit bekommen, war ich da getröstet, okay, die Freunde sind immer noch klar, preis den Herrn. Wir sind Gott sei Dank nicht in 15 Jahren Gemeinde so wischiwaschi geworden. Es reicht immer noch zu einer sofortigen Lob. Okay, wir waren bei Saulus. Da gibt es eine Schriftstelle, das ist, ich hoffe, wir verstehen es, dass der Heilige Geist uns das öffnet. Da gibt es eine Schriftstelle, die ist schwierig. Das ist Jesaja 42, Vers 19. Wer ist blind, wenn nicht mein Knecht, und taub, wenn nicht mein Bote, den ich sende? Wer ist blind wie Meschulam und blind wie der Knecht des Herrn? Und die Auslegung dazu ist, glaube ich, ein Zitat von Jesus aus Johannes 9, 41. Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen, und daher bleibt eure Sünde. Und Saulus hat es buchstäblich erlebt, dass er blind werden musste im Natürlichen, um das Geistliche sehen zu können. Es hat es gebraucht, als er die Begegnung hatte mit Gott, er stürzt vom Pferd und kann nicht mehr sehen. Das muss extrem schockierend gewesen sein, wenn du merkst, dass nach einer Viertel, halben, dreiviertel Stunde du immer noch nicht siehst und du langsam realisierst, ich bin jetzt blind. Und das hat es gebraucht, dass er das Geistliche sehen konnte. Und übertragen muss das auch mit dem Kein in uns geschehen. Ich denke, dass diese Vorgänge um Saulus und Paulus uns das lehren, wie auch sowas überwunden wird. Ich glaube, dass als sie den Stephanus steinigten, da lesen wir, dass da Saulus dabei war, aber zwar nicht der Akteur, der mitgesteinigt hat. Er hat aber auf die Mäntel oder Gewänder derer aufgepasst, die Stephanus umbrachten, ein Mann voll Geistes. Wenn wir das lesen, was Stephanus auch sagt, das ist eine überragende Lehre, die er da gibt. Eine überragende Zusammenfassung des Evangeliums, der Botschaft überhaupt. Und wenn wir genau studieren, wie Stephanus starb, dann glaube ich, dass das geistlich den Durchbruch gebracht hat, dass ein Saulus umkehren konnte, dass ein Saulus sehen konnte, was da los war. Und das ist der Weg, dass wir wegkommen von diesem Kain oder Baum der Erkenntnis hin zum Baum des Lebens. Der hat gesehen, dass ein Stephanus, wie wir es heute von der Anne gehört haben, nicht mit den Waffen zurückkämpft und letzten Endes bereit war, sich umbringen zu lassen. Er hat deutlich die Wahrheit gesagt, was sie ja so in Rage brachte, so in Zorn, dass sie tobten vor Wut, dass sie nicht mehr aushalten konnten, was er sagte. Und zu sehen, wie dieser Mann stirbt und wie er den Herrn sieht, das, glaube ich, hat einen geistlichen Durchbruch gebracht und das hat etwas in dem Herzen von Saulus gemacht, dass er dann selber erreichbar war für Gott, vom Pferd fiel, blind war und dann Gott da die ganzen Dinge tut durch den Propheten, dass er wieder sehen konnte. Und dann kommt die Zeit, wo er sehr streitsüchtig war, weil er ja noch dieses Wesen in sich hatte. Wollen wir uns das mal anschauen? Habt ihr das gewusst, dass Paulus nicht von Anfang an so gut war? Hoffentlich finde ich das jetzt gleich. Also da gibt es eine Passage in der Apostelgeschichte. Ja, ich habe es gefunden. Wir schlagen mal auf Apostelgeschichte 9. Also da geht die ganze Sache voraus. Na, am Anfang des Kapitels 9, Saulus schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem hohen Priester, erbat sich Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges fände, Männer wie auch Frauen, dass er sie gebunden nach Jerusalem führe. Also da hat sie sogar verschleppt. Dann die Begegnung mit Gott. Dann ist Saulus, wurde dann mit dem Heiligen Geist erfüllt. Vers 17, Hananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, da du erschienen ist auf dem Weg, den du kommst, damit du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt würdest. Also der Saulus erlebt hier seine Geistestaufe und konnte auch mit seinen natürlichen Augen wieder sehen. Vers 18, es fiel so gleich wie Schuppen von seinen Augen. Und er stand auf und ließ sich taufen. Dann lesen wir Vers 22. Saulus aber erstarkte noch mehr im Wort und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Also wir haben jemanden, der voller Eifer das Gegenteil tat von dem, was richtig war, in der Überzeugung, dass das Gott gefallen würde und dass er ein gutes Werk tut. Volles Rohr vom Baum der Erkenntnis. Dieses dramatische Erlebnis. Er hat eine Geistestaufe, er hat eine Wassertaufe, er kann wieder sehen und er erstarkte noch mehr am Wort. Klar, jetzt kommt zu dem Wissen des Wortes noch der Geist dazu, das natürlich wie Nitro geben bei Need for Speed. Kennt ihr das Autorennspiel? So Nitro-Taste, da geht's nochmal richtig los. So war das. Er erstarkte noch mehr im Wort. Aber sein Charakter und sein Wesen war nicht geformt. Er war immer noch der Gelehrte, der immer Recht hatte und alles wusste. Und das Ergebnis, das er allen bewiesen hat, dass Jesus der Christus ist, war Verwirrung. Irgendwie krass. Erste Frucht seines Dienstes war Verwirrung. Und das hat etwas damit zu tun, was ich versucht habe zu erklären. Wenn der Turm, um den wir versammeln, nur Wahrheit ist und nicht die Person Jesus. Und dann haben wir Vers 30, also 29, er redete und stritt mit den Hellenisten, sie aber trachteten ihn umzubringen. Also Paulus hat es so auf die Spitze getrieben, dass sie ihn schon wieder ans Leder wollten. Vers 30, als die Brüder es aber erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und sandten ihn weg nach Tarsus. Die Brüder hatten die Reife und die Sicht, dass Paulus erst noch verschiedene Formungen erfahren muss, und haben ihn nach Tarsus gesandt. Und Vers 31 ist das Ergebnis davon. Sehr bezeichnend, so hatte die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Also so frisch bekehrt und geistgetauft und im Wasser getauft, wie der Paulus war und im Wort mächtig, war er doch nicht zu gebrauchen. Interessant. Also Barnabas ist es, der später dann Paulus wieder aus der Versenkung holt. Und dann wissen wir ja, welch ein Segen durch Paulus gekommen ist, bis hin, dass wir heute seine Briefe haben und er die gewaltigste Offenbarung über das Reich Gottes hatte nach Jesus, denke ich, von allen Menschen, von denen wir wissen. Und es ist wunderbar, was der Herr gerade durch ihn getan hat. Und ja, was heißt das jetzt auch an Schlussfolgerungen für uns? Das ist mir wichtig. In Bezug auf Gemeinde sein, auf unsere Beziehungen miteinander leben. Also ich hatte eine Schriftstelle genannt, vielleicht noch zwei, drei weitere, das Bild abzurunden, dass Jesus mehrfach in verschiedenster Art und Weise das den Pharisäern ankreidet, dass sie das Äußere genau passend hatten, genau gestimmt hat, bis hin zur Verzehntung der Gewürze mit Grammwaage. Das hat genau gestimmt. Und Jesus sagt, das ist alles Vorspor und ein Gräuel vor Gott. Eine ganz markante Aussage von Jesus. Das Äußere reinigt ihr, das Äußere des Bechers in der Schüssel, inwendig seid ihr voller Raub und Unenthaltsamkeit oder Raub und Gier. Ihr blinden Pharisäer, reinigt zuerst das Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein werde. Ihr Heuchler, ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen schön scheinen, inwendig sind sie voll toten Gebeine und aller Unreinheit. Das sind sehr klare Worte. Dann sagt Jesus an anderer Stelle, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafslagern zu euch kommen, inwendig sind sie reisende Wölfe. Also es geht immer wieder um dieses Inwendige, und das ist das, worauf es dem Herrn ankommt und worauf der Herr Wert legt. Interessant, in Offenbarung 4, Vers 8, wo von den vier lebendigen Wesen die Rede ist, dass ja sechs Flügel hatte jedes der vier Wesen und inwendig voller Augen. Inwendig voller Augen. Das ist interessant. Und das, was ich vorhin andeute, diese Schriftstelle aus Jeremia 31, 33, diese Verheißung von Gott, die das nochmal so wunderbar ausdrückt, das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel in jeden Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und das ist Leben vom Baum des Lebens. Wir leben ein Leben, unser Herz an Jesus hinzugeben, und er schreibt auf unser Herz. Er verändert unsere Wünsche, er verändert unsere Sehnsüchte, er vollbringt in uns das, was wir mit Anstrengung nie und nimmer schaffen. Deshalb möchte ich ermutigen, steigt aus in diesem Bereich, wo wir unsere Schwächen sehen und Eigenschaften bei uns, die uns selber ärgern, wo wir über uns selber traurig sind, in diesen Dingen nicht mehr darauf zu schauen und darüber nachzusinnen, wie schlimm das ist und wie wir uns jetzt noch mehr anstrengen müssen, sondern auf Jesus zu schauen und Jesus zu vertrauen. Schreib du auf mein Herz, ändere du mich, forme du mich, tu du dein Werk. Und Jesus sagt, das ist der Bund, den ich schließen werde. Nicht mehr Gesetz auf Stein, sondern schreiben auf das Herz. Und das hat etwas auch mit unserer jüngeren Gemeindegeschichte zu tun. Und das ist mir auch persönlich wichtig, dass wir das alles auf folgende Bereiche mal versuchen zu beziehen. Und zwar, wenn wir von Gemeinde reden, Gemeinschaft miteinander leben, dann sind diese ganzen Themen ermahnen, korrigieren, zurechtweisen, sind wichtige Themen. Das Neue Testament sagt sehr viel darüber. Ich habe das auch versucht, in meinem Buch zu beschreiben, dass auch Leiterschaft irgendwie einen Leitfaden hat, wie denn sowas in der Gemeinde funktionieren kann. Und es gibt da eine Reihe von Schriftstellen. Gibt es viele, viele Bibelstellen, die davon sprechen, dass wir uns gegenseitig lehren sollen, gegenseitig ermahnen, gegenseitig ermuntern, notfalls zurechtweisen, korrigieren. Alles, was die Anne heute sagte, diese Eigenschaft, aneinander zu kleben mit diesem Ton, was Matthias sagte oder die Anne, dass wir unsere Schwachheiten kennen dürfen und dass gerade die wunden Stellen zusammenwachsen und. Und das hat was mit unserer jüngeren Geschichte zu tun und auch dass ich persönlich gesehen habe, wenn wir vom Baum der Erkenntnis her uns ernähren oder in dieser Richtung irgendwie leben oder geprägt sind, dann werden diese Bereiche anfällig oder dann wird es in dem Bereich von Ermahnen, Korrektieren oder Zurechtweisen schwierig. Wir haben auch so Schriftstellen über das ganze Thema Richten und Verurteilen und da wird ja auch viel darüber gelehrt und da gibt es auch so extreme Meinungen. Es gibt die Lehre, wir dürfen nicht richten, jeder Art von Richten ist verkehrt und das darf ein Christ nicht und das zerstört Gemeinschaft und überhaupt kein Richten und alles, wo schon der leiseste Hinweis, hey, das kannst du so nicht machen, das ist ein Kritikgeist und Kritikgeist weiß ich von mir. Das ist das eine Extrem, wo jede Korrektur unmöglich wird, weil alles unter dem Ding Richten gesehen wird. Und das andere Extrem, eben kleinstes Fehlverhalten, wo abgeurteilt und gerichtet wird und Leute einfach weggesenzt werden aufgrund von Schwächen oder Fehlern, was Jesus nie gemacht hat. Und in diesen ganzen Bereichen, die sehr maßgeblich was zu tun haben, in unserem Zusammenleben, in unserem Miteinander, wirkt sich das verheerend aus, wenn wir beeinflusst sind vom Baum der Erkenntnis. Ich glaube, dass vom Baum der Erkenntnis her jedes Ermahnen oder Überführen mündet in Richten und Verurteilen. Wobei die Bibel nicht sagt, dass Richten in jedem Falle verboten ist. Es gibt zum Beispiel auch eine Schriftstelle, Johannes 7, 24, da steht, richtet nicht nach dem äußeren Anschein, sondern richtet das gerechte Gericht. Also die pauschale Aussage, dass Richten immer verkehrt ist, ist nicht biblisch. Und ich habe Mühe mit solchen Botschaften, die tun auch erstmal gut. Und natürlich tun die auch uns gut, wo wir vielleicht verletzt wurden von Leitern oder von anderen Jüngern, anderen Nachfolgern Jesu. Aber ich halte so eine Lehre für problematisch, dass Richten in jedem Falle und immer verkehrt sei. Aber wenn wir vom Baum der Erkenntnis leben, wie ich das vorhin geschildert habe, dann ist in uns der Drang, wenn wir schon selber nach Regeln, Normen und Gesetzen leben müssen, das auch von unserem Umfeld abzuverlangen. Und damit wird es für unser Umfeld anstrengend. Und das ist echt beziehungszerstörend. Wir fordern dann offen oder verdeckt von den anderen, in derselben eigenen Gerechtigkeit zu leben wie wir. So wie das Paulus, als er noch Saulus war, volles Rohr ausgelebt hat. Wer nicht in der Gerechtigkeit aus dem Gesetz lebt wie ich, ist falsch und es ist legitim, die alle einzusperren und zu verschleppen. Und dann gibt es was, was ich in meinem eigenen Herzen entdeckt hatte und ich hoffe, dass das rauskommt oder immer, wenn es noch da ist oder noch Reste da sind, noch ganz rauskommt, dass Unzufriedenheit aufkommt über das eigene Nicht-Gut-Sein-Können. Und das sich in Hass äußert auf die Schwachheit bei anderen. Hass auf Schwachheit ist eng verbunden mit dem Ding vom Baum der Erkenntnis zu leben. Und Jesus ist nie ärgerlich über Schwachheit. Nie. War nie gewesen. Er hat sich immer mit den Schwächsten und Gestrandetsten umgeben. Die fühlten sich bei ihm gut. Die fühlten sich total gut aufgehoben. Die Huren fühlten sich in Jesu Gegenwart gut. Und das hat mir sehr zu denken gegeben. Wie fühlen sich denn solche Leute in unseren Gemeinden, wenn sie angenommen plötzlich auftauchen würden? Ja, das äußert sich in Hass auf die Verfehlung oder Schwachheit der anderen. Und wenn so eine Motivation da ist, dann sind wir selber oft die Quelle von Verletzungen oder Spaltungen. In unser Zentrum, unser Turm, unser Babel, nur die Wahrheit ist, losgelöst von der Person Jesus, dann ist das Ergebnis Verwirrung und Spaltung. Und das, was uns antreibt, wenn wir leben vom Baum der Erkenntnis, die Kraft, die uns antreibt, zu beten oder Bibel zu lesen, ist in Wahrheit Furcht. Oder eine innere Unsicherheit. Was noch damit einhergeht oder wie sich das praktisch auswirkt, dass wir den Sünder hassen statt die Sünde. Und letzten Endes wir auch das Wesen Kains in den anderen stärken, wenn es so in uns ist. Dass dann Äußerlichkeiten viel wichtiger werden wie Haltungen. Ja, im Gegensatz dazu, wenn wir leben vom Baum des Lebens oder anders ausgedrückt, wenn wir ein Leben im Geist führen, dann ist ermahnen und zurechtweisen und überführen mit der Motivation echter Liebe und führt zu Jesus hin. Geschieht aus Liebe zu Jesus. Und die Wahrheit leitet uns kontinuierlich zu ihm, zur Person Jesus. Möchte ich noch kurz einschieben. Im Johannesevangelium, hoffe ich, finde ich das, dass Jesus das mal ganz klar sagt zu den Schriftgelehrten: Ihr studiert die Schriften, aber zu mir wollt ihr nicht kommen. Habe ich auch schon, denke ich, mehrfach erwähnt. Also wer unsere Predigten hört, kennt das von mir. Das findet ihr in Johannes 5. Johannes 5, 35. Fange ich mal an. Jener war die brennende und scheinende Lampe. Und das bezieht sich auf Johannes den Täufer. Ihr aber wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich sein. Also das ist ja hier eine Ansage an die Schriftgelehrten. Und wir wissen ja, das ist ja geschrieben, als sie zu Johannes kamen und wollten irgendwie auch mit dabei sein, weil sie gemerkt haben, das ganze Volk geht hinaus an den Jordan. Johannes hat eine unglaubliche Autorität gehabt. Einer der mächtigsten Männer Gottes in der Schrift, auch wenn von ihm das nur so kurz beschrieben ist. Und dieses, ihr wolltet in seinem Licht eine Weile fröhlich sein, ohne dass in euch Gott hätte, das wird er ihnen vor. So, das haben wir auch heute. Wenn wir heute Gemeinde bauen, müssen wir uns auseinandersetzen mit Menschen, die in unserem Licht eine Zeit fröhlich sein wollen. Und der Vers 37, und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben, ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Das ist eine harte Ansage. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, denn dem, den er gesandt hat, den glaubt ihr nicht. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meinten, ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Das ist nochmal dieses Gegenüber. Die Schriften erforschen, ohne zu Jesus zu kommen, bedeutet, du hast kein Leben. Du lebst vom Baum der Erkenntnis. Und Jesus stellt das hier klar. Die Schriften erforschen und zu ihm kommen, das beides gehört zusammen. Und das meine ich auch mit dem, wenn unser Turm nur Wahrheit ist, ohne die Person Jesus. Dann können wir auch mit Wahrheiten des Wortes Tod und Verderben hervorbringen und Beziehungen zerstören und einfach nur Verderben anrichten. Also ermahnen, zurechtweisen, überführen. Wenn wir vom Baum des Lebens leben, tun wir das aus Liebe zu Jesus und aus Liebe zu den Leuten. Und die Wahrheit leitet uns zu Jesus, weil sie eine Person ist. Und wir empfinden Mitleid und Erbarmen mit den Schwachheiten der anderen. Die Schwachheit des anderen wird uns nicht mehr verärgern oder zornig machen. Und die treibende Kraft in uns, etwas zu tun, zu lesen im Wort, zu beten, irgendeinen Dienst. Die treibende Kraft ist dann Liebe und nicht Furcht. Und wir hassen die Sünde und nicht den Sünder. Und wie wir es heute so gut gehört haben und gestern auch, dass die Veränderung unserer Herzen geschieht auch durch, dass Jesus durch den anderen an uns wirkt. Durch den anderen Stein, mit dem wir uns schleifen. Und dass auch der andere Veränderung erfährt durch Jesus in uns. Und dann, wenn wir vom Baum des Lebens leben, Haltungen wichtiger sind wie Äußerlichkeiten. Also da ist ein Konflikt zwischen diesen beiden Abstammungslinien. Der wird an dem Tag enden, wo Jesus kommt, das tausendjährige Friedensreich aufrichtet. Und dessen sollen und müssen wir uns bewusst sein. Unsere Gerechtigkeit aus Glauben wird immer den Zorn derer erregen, deren Gerechtigkeit aus ihren Werken kommt. Und halten wir das fest, dass wir uns ja, Gott hingeben und der Heilige Geist beleuchten kann, wo leben wir unter Gesetz? Wo leben wir nach äußeren Regeln und Normen? Und wo gibt es da gar keine innere Veränderung oder innere ja, Wesens- oder Haltungsveränderung? Und vielleicht gibt es da einen oder anderen Ansatzpunkt, den ich genannt habe, wo wir bei uns selber feststellen, aha, Hass auf Schwachheit, Ärger, ärgern über jemanden, der die Freiheit der Kinder Gottes genießen kann, wo wir merken, da bin ich eigentlich nicht so frei. Auch unser ganzes, ja, unsere moralischen Wertmaßstäbe, moralische Werte, die wir haben, was als ganz schlimme Sünde gilt und was überhaupt nicht uns schlimm erscheint, und ist das alles so mit dem Wort Gottes konform? Muss man daran denken, Dirk Prinz hat oft dieses Beispiel verwendet, dass, also gerade in den amerikanischen Gemeinden, ist Alkohol trinken eben total sündhaft und Alkoholismus ist Sünde, ganz klar. Und Dirk sagt oft, aber Völlerei oder Fresssucht ist genauso genannt im Wort als Sünde. Und das wird in vielen Gemeinden überhaupt nicht als Sünde gesehen. Aber Trinken ist ganz schlimm. Dass solche Dinge der Geist Gottes uns irgendwie beleuchten kann. Und wenn wir merken, ich bin hier in Bereichen am Baum der Erkenntnis und auch vielleicht, dass uns der Geist Gottes offenbaren kann, wo das auch in uns irgendwo so diesen geistlichen Tod hervorgebracht hat. Dass wir da umkehren können und dass wir uns neu dem Baum des Lebens zuwenden und sagen, ich will im Geist leben. Aus dem Geist heraus will ich selber leben und auch Leben weitergeben. Jesus hat gesagt, dass Ströme lebendigen Wassers von uns fließen werden. Und dass von uns nicht dieser Tod ausgeht wie von Kain. In der Tat der Tod ausging. Ich denke, dass das bei beiden nicht irgendwie vollständig ist, aber vielleicht so einen kleinen Eingang irgendwie darüber haben. Und wir können uns noch ein paar Minuten Zeit nehmen zu beten. Wer das möchte, kann das auch gerne laut tun. So da Gott eine Antwort geben. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass in meinem Konzept eine Seite fehlt. Das finde ich aber jetzt irgendwie nicht raus hier. Ja, also gerade diese beiden Gegenüberstellungen, dieses Anstrengung, Ergebnisse und Frucht, das halte ich für sehr, sehr interessant und aktuell für uns. Und das Leben aus Furcht oder durch Furcht getrieben sein oder ein Leben aus Glauben und von Liebe bewegt oder getrieben zu sein. Und auch das Thema Ehrgeiz und Hingabe und Menschenfurcht und Gottesfurcht.